Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Lieblingsrechts in meinem absoluten Lieblingswuppertal. Ich habe mich auch so noch ein bisschen arbeiten. Ich freue mich aufrichtig, heute Abend bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Herzlich willkommen zu 30 Jahren Kabarett-Motto: Es war nicht alles schlecht. Aber bevor wir jetzt hier mit den offiziellen Feierlichkeiten beginnen, meine Damen und Herren, hier erst einmal die guten Nachrichten des letzten Monats. Barack Obama ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Lügner Bush kann auf seinen kurzen Beinen nach Hause wackeln. Sensationell, meine Damen und Herren. Ein Schwarzer wird Präsident. Da hat sich die SPD-Viererpartei in Hessen wahrscheinlich gedacht, ach, das können wir auch. Habt dafür gesorgt, dass auch in Hessen ein Schwarzer genießender Präsident bleibt. Einzige Unterschied in einem Land, das von Ronald Koch regiert wird, wäre Barack Obama niemals so weit gekommen. Der wäre wahrscheinlich vorher im Erziehungskern für jugendliche Ausländer gelandet. Aber die SPD hat jetzt die Konsequenz gezogen, will bei bevorstehenden Wahlen, bei bevorstehenden Neuwahlen mit einem neuen charismatischen Kandidaten antreten. Im Gespräch waren Roberto Blanco und Gerard Asamoa und Bruce Gernell, aber die haben alle abgewunken und gesagt, der darf doch lieber Dschungel kennen. Und jetzt macht es doch Thorsten Schäfer-Gümbel. Ja, Thorsten Schäfer-Gümbel ist ja ein ganz enger Vertrauter von Andrea Ypsilanti. Er saß ja auf dem Beifahrersitz der Karre, die jetzt so verfahren ist. Und genau das ist das Problem, meine Damen und Herren. Die Karre steckt so tief im Dreck, die kriegen einfach die Türen nicht mehr auf. Deshalb liegt dem gar nichts anderes übrig, als die Plätze zu tauschen. Jetzt sitzt der Schäfer-Gümbel Schäfer-Gümbel am Steuer und die Ypsilanti macht als Partei- und Fraktionsvorsitzende die Beifahrer. Und aus dem Navigationsgerät kommt immer nur der eine Satz, wenn möglich, bitte wenden. Ein guter Weg, nicht weg, weg, Müntebeck. Obwohl das mit der Rückkehr von Franz Müntefering war klar, nicht wahr? Die SPD hat mittlerweile so wenig Mitglieder. Da war ja schon jeder einfach Vorsitzender. Muss der Münte halt normal haben. Wollen wir hoffen, dass er diesmal ein bisschen länger bleibt. Nächstes kommt als nächstes noch Rudolf Scharping. Ich muss sagen, es gibt noch Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Krise, obwohl die Krise, zumindest die Finanzkrise, jetzt auch vorbei ist. Das Rettungspaket der Regierung für die notleidenden Banken ist geschnürt auf dem Weg in diverse Verbrennungsanlagen. Das heißt, Sie brauchen ohnehin kein Geld, keine Sorgen, um Ihr Geld zu machen. Nicht Ihre Spareinlagen sind sicher, weil der Staat im Totalinsolvenzfall für diese 1600 Milliarden Euro aufkommt. Hat zumindest die Merkel gesagt, neben ihr stand der Steinbrück und macht wie Gesicht, dass wir ihren ganzen Läuse an dem Leber getragen will. Weil der Steinbrück genau weiß, dass der Staat diese 1600 Milliarden zwar hat, allerdings als Miese. Können die Sparer allerhöchstens mit Sachleistungen entschädigen. Kriegen sie das Altersversorgung vor 100 Meter Straße. Dann hätte auch nur eine Sackgasse und sie können nicht mal Baut erheben. Nein, ich persönlich gehe in dem Zusammenhang lieber auf Nummer sicher. Deshalb gehe ich jetzt morgens erst immer mal zu meiner Bank und dann lasse ich mir mein Geld zeigen. Da stehe ich kurz nach der Öffnung auf der Matte und gehe nicht eher weg, bis mir der zuständige Schalterbeamte meine Spareinlagen gezeigt hat. Und zwar in bar und in ganz kleinen Scheinen. Vorher habe ich darauf bestanden, dass ich auf jeden einzelnen Schein meinen Namen schreibe. Wollten sie erst nicht. Habe ich ihnen gedroht, dass ich draußen vor die Bank stelle mit einem großen Schild, in der Bank gibt es kein Geld mehr. Das aber ruckzuck nicht. Ja, da wo ein Wille ist, nicht, da ist auch ein Weg. Wie zum Beispiel auch auf dem Arbeitsmarkt. Sie kennen die aktuellen Zahlen. Immer mehr Menschen in Deutschland haben Arbeit. Immer weniger können von der Arbeit auch leben. Tolle Sache, dass immer mehr Menschen fahren Fahrrad, aber immer weniger haben auch Vorderrad und Lenker. Apropos, kommt Sie zum Arbeitsamt, fragt der Sachbearbeiter, und was kann ich für Sie tun? Ja, ich hätte gerne Arbeit. Ja, haben Sie irgendwas Besonderes vorgestellt? Nein, ist eigentlich egal, Hauptsache 1800 netto. Ja, der guckt den Computer, da hätte ich hier was gesehen. Einziges Problem, Sie müssten einen Dienstwagen akzeptieren. Muss ich bezahlen? Nein, dieser ist gestellt. Steuer, Sprit, Versicherung, alles inklusive. Allerdings legt Ihr neuer Arbeitgeber sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Das heißt, Sie müssten schon jede Woche einen neuen Hugo Boss Anzug tragen. Muss ich ihn kaufen? Nein, mir für euch stellt Maßen Schneider. Letzte Haken, Sache noch. Sie müssten jeden Tag eine andere Rolex tragen. Sagt der Typ, hören Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Sagt der vom Arbeitsamt, wieso? Sie haben mal angefangen.
Du bist ja göttlich, ne?
Anfangen! Anfangen, meine Damen und Herren, wollen wir jetzt auch hier mit den offiziellen Feierlichkeiten zum 30-Jährigen. Machen wir erst ein bisschen feierliches Licht. Ja, dazu die entsprechende feierliche Musik, bitte. Ja, wird der Kenner gleich. Ah, Sirske. Quatsch. Perli. Ja. Kamerarache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eingeborenen, liebe Zugezogen, liebe Durchreisende. Ich begrüße Sie noch einmal ganz recht herzlich zu 30. Jahr im Kabarett. Ich freue mich aufrichtig, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um mit mir gemeinsam die heutigen Jubiläumsfeierlichkeiten hinter uns zu bringen. Und das ist mit Ihnen die erfreulichste Botschaft des heutigen Abends. Sie leben noch, ich lebe noch und die alten Witze sind auch nicht totzukriegen. Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle die bewundernswerten Angehörigen all der Berufsgruppen, die durch ihre ganz und gar unterbezahlte Knochenarbeit dafür sorgen, dass die Kahlschlag-Strategen und Privatisierungsfetischisten den Sozialstaat noch nicht völlig gerodet haben. Als da wären Alten-, Kranken- und Behindertenpfleger, Hauptgrund-, Sonder-, sonstige Schullehrer, Schulden-, Familien- und Drogenberater, Sozialarbeiter und Frauenchorleiter. Nicht zu vergessen die zahlreichen Freiwilligen, der diversen Hilfsdienste, Sport- und Gesellschaftsvereine und natürlich der Freiwilligen Feuerwehr. Ausgenommen sind hier ausdrücklich die Arschlöcher der Freiwilligen Feuerwehr im Ohrärtenschrieb. Im Kreis Recklinghausen, die durch ihre brutalen Aufnahmerituale dazu beigetragen haben, das Ansehen der Freiwilligen Brandwehr in diesem Land nachhaltig zu schädigen. Ein ganz herzliches Willkommen gilt hingegen den nervenstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindergärten, Hort- und Krabbelstuben, die nicht müde werden im Kampf gegen die verheerenden Kollateralschäden, die von überforderten Eltern und Großeltern mit Oral-, Anal- und Nasalfaser angerichtet werden. Ihr, liebe Erzieherinnen und Erzieher, ihr seid die wahren Trümmerfrauen und Männer der Gegner. In diesem Zusammenhang begrüße ich noch alle Pazifisten, die immun geblieben sind gegen die große Kriegspropaganda, wie sie von den Fischers, Sharpins und allen anderen Länderhälsen seinerzeit in die Friedensdebatte gekotzt wurde und die dafür gesorgt hat, dass deutsche Soldaten wieder in verfassungsfeindlichen Auslandseinsätzen in aller Welt verrecken dürfen. Sie, hochgeschätzte Friedensfreunde, Sie und ich, wir wissen, kein Staat der Welt hat das Recht, einen jungen Menschen zum Soldaten zu machen. An dieser Stelle fällt mir klar alte Witz ein, wo George Bush und Angela Merkel zusammen saßen und ein Journalist im Hintergrund plötzlich hörte, wie George Bush vom Dritten Weltkrieg redet. Der Journalist direkt hin: Sorry, Mr. President, habe ich es jetzt richtig verstanden? Dritter Weltkrieg? Fragt der Bush, Dritter Weltkrieg, 40 Millionen Araber platt und ein Zahnarzt. Sagt die Journalist, was ist mit dem armen Zahnarzt? Der Bush, siehst du, Angie, habe ich dir doch gesagt, für die 40 Millionen Araber interessiert sich keine Sau. Liebe Araber, liebe Zahnärzte, Sehr verehrte Menschen mit erblich bedingtem, deutlich sichtbar erhöhten Melaninanteil in den Pigmenten der Haut afrikanischer bzw. genauer wahrscheinlich frühägyptischer Herkunft. Oder, wie es die Volksknalltüte unter den deutschen Bundespräsidenten Heini Lübke ausgedrückt hätte, wie den Neger. Liebe Immigranten, liebe Asylanten, liebe Exilanten, 30 Jahre, das ist schon eine verdammt lange Zeit. Das ist ja mehr als doppelt so lang, wie das tausendjährige Reich gedauert hat. Das sind drei Jahrzehnte, also 10.956 Jahre. Das sind, wenn wir die Sonntagsausgaben mal weglassen, weit über 9.400 Ausgaben der Bildzeitung. Und zwar eine ordinäre Bildzeitung, die hat bei Durchschnitt 6 Doppelseiten eine Gesamtfläche von 27.063 Quadratzentimetern. Das sind in 9.400 Ausgaben insgesamt 25.720 Quadratmeter bedruckt mit Lügen, Propaganda, Pornografie und zwar beidseitig. Kommt Ihnen jetzt wenig vor, dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Leuten, die dieses Drecksblatt nur lesen, wenn Ihnen Ihr Fischhändler den Kabeljau darin einwickelt. Ich bekomme meistens schon bei der Titelschlagzeile Sehstörungen. Obwohl eine Titelschlagzeile gab es in all den Jahren, weiß ich, wir sind Papst, wir sind ja auch nicht unfehlbar, tragen keine purpurroten Socken und unterstützen nicht das Opus Dei. Nein, ich meine, es war im Jahre 2002, Schröder war damals auch Kanzler, da war auf der Titelseite der Bild-Zeitung, waren die Köpfe von weit über 100 Bild-Zeitungslesern abgedruckt. Alice Schwarzer war damals noch nicht dabei. Wir haben sie später gekauft. Und die dazugehörende Schlagzeile lautete, Kanzler uns reicht. Ich fand das super. Endlich mal Leute wie öffentlich Bekannten. Danke, wir haben genug, uns reicht. So etwas hätte es ja vor 30 Jahren, also 1978, hätte es das ja gar nicht gegeben. Weil damals gab es doch noch nichts. Keine Laptops, keine Flachbildschirme, vor allem keine Handys. Ich weiß gar nicht, wie man sich damals verständigt hat. Da stand man immer noch eingefernt in irgendwelchen stinkenden Telefonzellen und fragte sich immer nur, verdammt, warum fährt das Ding nicht? Es gab kein SMS, kein DSDS, keine CD, kein DVD und kein DVD. Es gab nur den CVJM, den TÜV und die GSG Deutschland. Kein Fantasialand, kein Dschungelcamp, kein Tokyo-Hotel, kein Gameboys, kein Schauhotel, kein Jobcenter. Jobcenter hieß damals noch Arbeitsamt. Wenn Sie nach früheren Arbeitslosen gefragt haben, und was machst du morgen? Da hieß es in der Regel, morgen hänge ich am Flur vom Arbeitsamt rum. Sehr deprimierend, nicht? Ab sofort heißt es, hey, morgen relax dich auf dem Infoflur vom Jobservice Center. Das nenne ich einen Fortschritt. Wie bei der Deutschen Bahn, nicht? Da sind Sie früher zur Auskunft gegangen. Heute gehen Sie zu Service Point. Da sind Sie hinterher zwar auch nicht sehr viel schlau. Aber es hat Ihnen auch keiner versprochen. Es gab auch die ganzen Männerzeitungen noch nicht. Men's Health, Men's Wells, Fit for Man, Man for Fun. Heute brauchen Sie ohne die Lektüre dieser Postille für den postmodernen Primaten gar nicht mehr anzusehen. Ja, frage ich jetzt die Fernsehslacks mit Pappentaschen von Fratelli Rossetti zur Brokerhose von Dolce und Gabbana oder die gleichen kurzen Eyecatcher von Gucci zum quergestreiften Straight-Cut von Pepe. Riecht der angesagte Mann nach dem Aftershave jetzt nach freilaufenden Wildschweinen? Ist der angesagte Männerdunst eine tödliche Mischung aus abgestandenem Sherry-Essig und unverbleibendem Dieselbenzin? Aber wo? Es gab ja noch keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Wo, die gab es nie. Damals hat keiner gedacht, dass es deshalb einen Krieg geben könnte. Aber es gab die D-Mark. Ah, die gute alte deutsche Mark. Das war doch noch richtiges Geld. Mensch, eine Mark, du, das war doch ein Vermögen. Mit einer Mark, da konntest du im Herbst 78, konntest du zu zweit ins Kino gehen, dich anschließend rappel volllaufen lassen. Und den Rest hast du für die Rente weggelegt. War damals nämlich noch nicht sicher. Robert Blü kam erst später. Überhaupt die ganz großen feuchten Waschlappen der deutschen Politik erst sehr viel später kam. 1978, da standen so Leute wie der Markus Söder oder der Hubertus Heil oder der Ronald Profalla. Da standen die noch frustriert in der frustrierten Ecke am Schulhof rum, weil keiner mit ihnen spielen wollte. Wenn wir das damals schon gewusst hätten, was für katastrophale Auswirkungen das für den weiteren Werdegang hat, hätten wir nicht spielen lassen. Wäre uns doch einiges erspart. Das hält gilt für Gerhard Schröder. Der ist 1978 zum Juso-Vorsitzenden gewählt worden. Wenn da seine Stammokamp-Genossen auch nur geahnt hätten, wie dieser selbstverliebte Maulheld, der einst die eigene Partei im Grundboden reformiert, der Mann wäre nicht mal Kassenmann geworden, den hätten sie zu Teufel gejagt. Oder Angela Merkel. Die war 1978, war die noch so alt wie ich. Wenn die Sozialdemokraten damals gewusst hätten, dass da hinter dem Stacheldraht die neue Königin von Deutschland heranwächst, hätten sie das mit dem Wandel durch Annäherung aber dreimal überlebt. Ja, ich hätte zumindest mehr Zeit gedacht. Aber hinterher ist man immer schlauer. Wie auch beim Fall der Mauer. Da hat man, Mensch, jetzt geht's hier aber los. Jetzt kommen die ganzen Montagsdemonstranten. Da heißt es, wir sind das Volk. Und da wird die ganze Lage immer so richtig aufgemischt. Und was war? Am Ende ging es doch nur um Begrüßungsgeld, Westfernsehen. Und 2 Wochen Mallorca all inclusive. Von wegen, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Und zwar genauso eins wie ihr. Aber das hat vor 30 Jahren ja keiner wissen können. Genau wie das mit der Umwelt. Damals gab es ja noch gar keine Umwelt. Die wurde ja gerade erst erfunden. Und heute, 30 Jahre später, ist sie auch schon wieder weg. Wie der Regenwald, jede Minute 28 Hektar, ein für alle Mal weg. Das macht seit 1978 eine Fläche, die ist mehr als 8-mal so groß wie Deutschland. Das nennt man Wachstum. Wir leben nun einmal in einer Gesellschaft, die ein einziges Ziel kennt, nämlich Wachstum. Deshalb wächst das eben alles. Ozonloch, der Meeresspiegel, die Wüste. Vor 30 Jahren, da hat das bis auf so ein paar verzottelte Ökobrötler, hat das doch keinen interessiert. Und eigentlich war es irgendwie angenehmer. Aber ehrlich, der will das alles wissen. Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind überzeugter Campingurlauber. Und jetzt liegen Sie in Ihrem Zelt und wissen, dass der Zeltstoff schwindelerregendes Cyclohexanausgas, während Ihnen Ihre Isomatte gleichzeitig voll auf die Nerven geht, indem Sie Ihren Organismus mit den diversen phosphororganischen Verbindungen versorgen. Die Jogginghose ist verseucht mit leberschädigendem Triclosan, die Plastiklatschen den Rand voll mit Tributylzink, das für auch Hormonsystem schlägt, und das Kondom von letzter Nacht ist belastet mit krebserregenden Nitrosaminen. So lass dich kaputt, dass das vergessen wird. Da kann man der chemischen Industrie nur dankbar sein, dass sie uns mit all diesen entsetzlichen Informationen verschont. Ich bin doch seines Lebens nicht mehr froh. Allein die Vorstellung, Knochen, Fraß vom Kaffee und dem Quietscheentchen, Unfruchtbarkeit von Bifid und Adenbeckenfläschchen und schwere Nervenschäden von den synthetischen Pyrethroiden im Orientteppich. Das hat doch vor 30 Jahren, meine Damen und Herren, kein Mensch gewusst. Und warum nicht? Weil es keiner hat wissen wollen. Der letzte Pol und die massiv beklebten Hohen. Da kämen die Sterne und tausend Arten. Manch eine kann es kaum erwarten. Die Menschen auf der ganzen Welt, die schlürfen Öl und Festgeld. Man sieht sie Schlachtenschirme kaufen. Derweil sie jährlich erkaufen. Doch ganz egal, was auch passiert, am Ende ist es garantiert. Es sollte eigentlich ungerecht, es war verdammt nicht alles schlecht, der Rest geht unter im Gelächter. Genau, es war nicht alles schlecht, das meiste war noch schlechter. Aber für immer kannst ein Mensch als Frau ganz viel und alles, man hört es kaum. Doch einmal läuft der Stein der Kreise, der letzte Vorhang ist aus Eisen. Im Saal ist plötzlich totenstill, weil es keiner wirklich glauben will. Es fällt mit uns kein höheres Wesen,
die letzte Presse ist gelesen. Doch ganz egal, was auch passiert, am Ende ist es garantiert. Es sollte sein, ich unrecht, es war verdammt nicht ganz schlecht, der Rest geht unter in Gelächter. Genau, es war nicht alles schlecht, das meiste war noch schlechter. Das Paradies, das gibt's nicht mehr, der Garten steht jetzt leer. Die Attentäter standen Schlange, die Jungfrau wohnt schon einst und lange. Dann wurde das Himmels durchgestürmt, die Wächter sind sofort getürmt. Und alle, die beteiligt waren, sind in die Hölle eingefahren. Da steht jetzt bis in Ewigkeit ein Bettelmönch und schreit. Es sollte sein, nicht ungerecht, es war verdammt nicht alles schlecht. Der Rest geht unter im Gelächter. Genau, es war nicht alles schlecht, das meiste war noch schlechter. Sehr gut, sehr viel.
Der früher aufgestanden ist, der hat sich heute die Sitzheit zum Reden nicht verdient. Die Grünen, Sie erinnern sich. Ja, das war diese Friedenspartei, die aus der Friedensbewegung vorgegangen ist. Was war das für ein Spektakel, als die Grünen 1983 zum ersten Mal im Bundestag eingefallen sind? Da haben die alle so Grünpflanzen mitgebracht. Und wie die aussahen, da wusstest du nicht, wer ist die Grünpflanze, wer ist der Abgeordnete. Einbruch der Holzfäller in die friedlichen Familien. Und dann, hopp, 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 Atomraketen stopp. Und heute, deutsche Waffen, deutsches Geld, nichts hier rein in alle Welt. Wenn die Grünen heute ihre alten Programme blättern, müssen eigentlich aus Scham im Boden versinken. Genau wie die freien Liberalen von der FDP des Krieges. Ja, die jetzt weniger wegen des Programms, da hatten wir bekanntlich nie eins. Die eher wegen all der zwielichtigen Gestalten, die das Fähnlein der Liberalen in jemals raschen Filz gehalten haben. Der Orthograf von Rotz, der Landsbau und seine kriminellen Machenschaften. Der Möllemann, der alte Todesflyer. Oder der Knido. Der Knido, der Westerwelle. Wenn der zurückkommt, guckt und sieht, wie er sich seinerzeit im Gagamobil zum Affen gemacht hat, dass er sich nach der Wahl kein Falschen gekauft hat. Der Knido hat sich ja geändert. Oh. Mensch, was hat er auf dem letzten Parteitag der FDP den staatstragenden Willi gegeben? Da hat er in seiner Parteitagsrede behauptet, die Freiheitsstatue stünde leibhaftig auf eben jenem Parteitag. Da haben sich seine Zuhörer erstmal verstohlen umgeguckt und zum Glück noch so nichts im Saal gesehen haben. Und plötzlich haben die gemerkt, Mensch, der Knido meint sich selbst. Knido Westerwelle als German Statue of Liberty. Der die Fackel der Freiheit hochhält in der sozialistischen Dunkelheit, die dieses Land verfinstert. Und als die Delegierten dann genauer hingeschaut haben, haben sie plötzlich gesehen, Mensch, der Quico, der hat ja gar keine Fackel in der Hand, sondern eine Keule. Und mit der hat er dann auch alles eingedroschen, was außerhalb der FDP politisch so kreucht und fleucht. Auch die schwarz lackierten Sozialdemokraten von der CDU, auch die Fundamentalisten der SPD und der Grünen und natürlich auch die modrigen Leichenfledderer von der Linken. Und auf dem Höhepunkt der Keulerei, da musste er sich dann noch übergeben, weil er an das Fidel Castro-Bild im Büro von Andrea Nahles denken musste. Und als die Delegierten dann wissen wollten, was denn jetzt das Besondere sei an ihrer eigenen liberalen Partei, da hat es ihnen aber final gegeben. Zitat: Wir sind zuallererst eine eigenständige Partei. Und dann kommt lange nichts. Ja, genau das ist das Problem. Die einzigen, die am liebsten nur noch zurückgucken würden, das sind die deutschen Sozialdemokraten. Na, was waren das für Zeiten mit Brandt, Wähler, Schmidt? Das war den Helmut Schmidt, den würden heute noch über 85% der Bevölkerung zum Kanzler wählen. Und das, obwohl er allen Frischluftfanatikern dieser Welt trefflich einen hustet. quasi rund um die Uhr knallt und es floht in der rauffreien Landschaft. Ein Mann, der keine Luft atmet, die er nicht sehen kann. Und bald ganz offiziell nicht mehr als Bundeskanzler, sondern als Bundesstraße geführt werden soll. Aber immerhin lebt er noch. Im Gegensatz zu seiner Partei. Aber wie gesagt, außer den Sozialdemokraten gucken zurzeit immer alle nur nach vorn. Nicht? Ganz vorn, am Ende des Tunnels, da ist angeblich das Licht. Einziges Problem, das Licht am Ende des Tunnels ist nicht das Ende des Tunnels, sondern der entgegenkommende Zug. Von wegen Aufschwung. Seit 30 Jahren heißt es jetzt, der Aufschwung kommt. Aber immer wenn es dazu kommt, dass er kommt, dann kommt er nicht an. Dann ist er auch schon wieder vorbei. Erst platzen die faulen Kredite, dann geht der ganze Laden den Bach runter. Ja, Schlaraffenland ist abgebrannt. Ganz Deutschland, da ist pauschal Warmfuß durchs Jammertal. Wo gestern noch Vollmilch und Kirschblüten Honig flossen, da waten die Menschen heute knietief durch ein Meer von Blut, Schweiß und Tränen. In ihren zugigen Wohnbaracken hocken die Ausgemergelten und Unterernährten bei trübem Kerzenlicht, verfeuern die letzten Bidi-Regalboden und nagen am Hungertuch. An den Glascontainern prügeln sich verzweifelte Familienväter um die letzte Pfandflasche. Mit letzter Kraft schleppen sich die Schwerverletzten auf verlassene Krankenstationen, wo sie sich notdürftig selbst versorgen müssen. Im Stadtpark baumeln Ärzte an den Bäumen. Die Stricke gab's für Lauer auf Krankenstellen. Mussten ihre Pleitepraxen räumen, da ziehen jetzt die Wunderheiler ein. Ehrlich, meine Damen und Herren, denke ich an Deutschland in der Nacht, wird gleich die Lampe angemacht. Was für ein Albtraum. Die Geldinstitute verwüstet, die Opferstöcke aufgebrochen, die Supermärkte geplündert. In den leeren Tiefkühltruhen hocken die Sozialhilfeempfänger und entrollen Transparente. Uns ist kalt. Auf riesigen Reklametafeln brannt das Gebot der Stunde. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ein ganzes Volk ertrinkt im eigenen Angstschweiß und über den verbarrikadierten Vorstädten leiert die Litanei des dritten Jahrtausends. Geiz ist geil und Hass ist krass, Gier ist cool und Neid macht Spaß. Alles arm ist flop, krank ist Ex und Ex ist hot. Stark macht hart macht reich, Macht macht smart, Ohnmacht macht weich. Dreist kommt gut und Linken schlau, Frech macht frisch und Kampf ist schau. Mit harten Lösen auf Biegen und Brechen, mit Ecken und Kanten hauen und stechen. Wer zuerst kommt, mal, wer schlecht kommt, zahlt. Und wer nicht zahlen kann, der ist das Nächste dran. Raus, runter, weiter weg. Wer fliegt, fliegt zur Fresse. Wer fällt, der liegt im Dreck. Ich, meiner, mir, mich. Alle gegen alle und jeder nur für sich. Obdachlose Anlageberater gegen marodierende Kleinaktionäre. Halb verhungerte Biester, Rentner gegen sturzbesoffene Aufsichtsratsvorsitzende. Total insolvente Mittelständler gegen randalierende Erbengemeinschaften. Die Gesunden gegen die Kranken, die Armen gegen die Reichen, die Jungen gegen die Alten. Es tobt der erbarmungslose Kampf der Generationen. Kosmetisch Zahnspangen gegen künstliche Hüftgelenke. Klerasil und Alkopops gegen Bullets, den flüssig und eierlich gehört. MTV und Unimi gegen WDR4 und Oberschenkel-Halsbruch. Vor den Schulen verteilen als Pokémons verkleidete Ruheständler poröse Präservative. Während von Zukunftsangst getriebene Jugendbanden mit vergiftetem Essen auf Rädern die Alterspyramide sortieren. Hier gibt es nichts zu erben, weil wir niemals sterben. Schallt es aus den Altersheimen. Der Meter wie die Schutzmauern mit Parolen beschmiert sind wie We hope you die before you get old. Und hier sind sie am Verrosten und leben auf unsere Kosten. Damals, meine Damen und Herren, vor 30 Jahren, da gab es ja noch gar nicht so viele Alte. Und die paar, die es gab, die hatten ihren Teil, ihren alten Teil. Und dahin hat man die abgeschoben und gut war. Wenn damals ein Rentner zum Arzt kam und der Arzt sagte, sie haben noch 3 Wochen zu leben, sagte der Rentner, ja, wovon denn? Heute, wenn heute die Rentner sagen würden, so ab sofort halten unser Geld zusammen, wir laufen nichts mehr, dachte er, sie laden morgen nicht mehr. Den Alten werden ja nicht immer mehr, werden ja auch immer älter. Glauben Sie, warum die Regierung die Rente mit 67 einführt? Weil die genau wissen, wer länger arbeitet, der stirbt auch früher. Wenn hier keiner was macht, meine Damen und Herren, dann wird Deutschland schon bald zum Pflegeheim. Und dann kommen die Pflegenotstandsgesetze. Da heißt es seit Jahren, wir brauchen eine Reform der Altenpflege, nicht? Wir brauchen eine Reform der Altenpflege. Und was passiert? 10.000 Langzeitarbeitslose werden als Billiglohndrücker in die Pflegeheime geschickt, wo sie den bedauernswerten Unterversorgten den Rest geben. Da ist es kein Wunder, dass kein Mensch mehr was von Reformen hören will. Sie müssen mal. Sie müssen mal nach Mitternacht offenen Ofens durch eine beliebige deutsche Eigenheimsieg erhören Sie es. Das Heulen und Zähneknirschen, das Schlottern und Wittern, das gequälte Stöhnen, die spitze Angstschreie, die verzweifelten Stoßgebete. Herr, oh Herr, der uns bewahrt vor Reformen aller Art. Reformen, dürfen Sie in der Öffentlichkeit gar nicht sagen. Das ist, als würden Sie einem österreichischen Kloster laut Kinderficker rufen. Das liegt daran, dass die Menschen diese ganzen Reformen einfach immer noch nicht verstanden haben. Nehmen wir zum Beispiel mal Hartz IV. Ja, da geht es doch gar nicht nur um Hartz IV. Da geht es doch um den ganzen Brocken. Hartz 1 bis 4. Das ist nämlich Philipp, du 1 bis 3. Obwohl, wenn ich das sagen kann, dann gleich schon aufhören. Bei Hartz geht es mit 4 erst richtig los. Und vor allem, jede kann es treffen. Heute noch ganz vorne an den üppigen Fleischtöpfen der Besserverdienenden und morgen schon ganz unten in dem Arbeitsbeschaffungslager der Arbeitslosengeld 2 Empfänger. Und was das Schlimmste ist, meine Damen und Herren, es ist niemand mehr drunter. Früher, da konnte man noch mit dem Finger zeigen auf die Penner, die Sozialhilfeschmarotzer, die Arbeitsscheue. Aber heute stehen sie mit denen in einer Warteschlange. Ich sage ihnen, das ist Herz. Und davor haben die Menschen Angst. Da kann ich zu stundenlang froh sein, dass es noch Männer gibt vom Vorrat eines Horst Köhler. Horst Köhler, der lebende Beweis dafür, dass das Lächeln die Grundgrimasse der Demokratie ist. Horst Köhler, unser aller Bundespräsident, der gar nicht angetreten ist, das Schlimmste für Deutschland zu verhüten. Das seit dem Tag, an dem mit der fantastischen Mehrheit von einer Stimme gewählt wurde. Die eine Stimme davon ist die von Ex-Nazi-Marine-Richter Hans Filbinger. Ja, was zum Glück, dass die CDU den doch noch nominiert hat. Ja, jetzt hat die SPD die Gesine nominiert. Ja, zwar auch das ganze Gesicht voller Zähne. Ich frage Sie, wie soll das gehen, mein Land? Der höchste Mann im Staat, eine Frau, und wer hat so schön nach dann ihre präsentative Gattin? Der Mann von der Frau. Hier kommt der Mann fürs Damenprogramm. Wer einmal den bedauernswerten Lebensgefährten von Angela Merkel durch die Damengrenzwand stolpert sehen. Der weiß, so ein Gatte wird auch seines Lebens nicht mehr froh. Und um was für Krankheiten soll er sich dann kümmern? Prostatakrebs. Venozirose. Steigende Inkontinenz. Naja. Der Bundespräsident muss ein Mann sein. So eine richtige Vaterfigur. Wie seinerzeit, der vor 30 Jahren der Vater Abraham unter den deutschen Bundespräsidenten, der Walter Scheel. Der war der Meinung, er könnte vor allem eins, nämlich schön singen. Also hockte sich hoch auf den gelben Wagen und schmeckerte mit seinem Schwager lustig einen ins Horn. Das hörte sich dann ins Fruchtboot an, dass ich die Auffassung durchsetzte, der Gesang an sich sei mit der Bundesruhenamtes nicht vereinbart. Seitdem ist ein deutscher Bundespräsident strengstens untersagt, in der Öffentlichkeit zu singen. Außer natürlich die Nationalhymne, leicht das ein oder andere schafft ihn. Was der Bundespräsident allerdings darf, das ist Reden. Das kann der Horst Köhler. Oh, das ist ja ein ganz, ganz großer rhetorischer Beitrag. Ein Mann, der nicht nur redet, sondern auch große Worte macht. Ein Mann mit Visionen. Obwohl, wie gesagt, schon Helmut Schmidt nicht, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Nach Roman dem Rucker. ist Neo. Ich sehe neue inakzeptable Spaltungstendenzen in dieser Gesellschaft. Welche Finger sind das? Gut, Sie haben es zwar zum Bundespräsidenten. Ich zitiere aus seiner von allen Fraktionen im Bundestag viel belachten Antrittsrede. Schon 1987 hat Roman Herzog gefordert, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. Warum bekommen wir den Ruck immer noch nicht hin? Jetzt alle aufgepasst und mitgeschrieben. Hier antwortet der Klartext, Präsident. Weil wir alle immer noch darauf warten, dass er passiert. Genau das, meine Damen und Herren, ist die Krux, die Krux. Da ruft einer Ruck. Und alle sagen, aber keiner ruckt, sondern jeder guckt, ob der neben ihm ruckt. Und wenn der sich nicht ruckt, wird wieder weggeguckt, der vorgeruckt. Außerdem war der Herzog ja einer von denen, die forscht mal gerne, was hinter die Ohren geschrieben hat. Wenn was passiert, vorguckt am nächsten Morgen Spiegel und fragt, was stand da morgen? Deshalb hat der Köhler das mit dem Ohren gleich weggelassen und dem Volk lieber direkt eins vor den Latz geknallt. Zitat: Wir klammern uns zu sehr fest an dem, was wir haben. Jawohl, wer klammert, kann nicht rucken. Und wer am letzten Strohhalm hängt, der muss auch mal loslassen können. Zum Beispiel auch die eigenen Hosen. Genau, seien die Langzeitarbeitslosenhosen. Ja, die müssen runter. Und da wird nachgeguckt, ob da nicht irgendwelche Juwelen im Hintern versteckt sind. Oder Antiquitäten. Oder wertvolle Gemälde. Nein, so kennt man ihn doch, den deutschen Langzeitarbeitslosen. Kommt da Edelstein behangen auf seinem Louis XIV-Chaiselong und glotzt apathisch auf seine Picasso-Sammlung. Scheinbar völlig die Sprache geschlagen, denn seitdem hat man eigentlich nichts Weltbewegendes mehr von Horst Köhler gehört. Deshalb ist der Köhler ja auch so beliebt. Der Köhler ist ja fast so beliebt wie die Angela Merkel. Und ansonsten agieren Politiker ja auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben, noch weit hinter den Gerichtsvollziehern oder den Kaufhausdetektiven. Das, meine Damen und Herren, das liegt daran, dass Sie keiner kennen. Drei von vier Deutschen kennen Bionate. Aber kein Mensch kennt Cornelia Pieper. Fast jeder weiß, was Boris Becker in der Besenkammer macht. Aber was macht Viktor Wiefensbüttel im Innenausschuss? Und heißt er jetzt wirklich Wiefensbüttel? Da heißt er nicht Wiefensbitz. Und es stellt auch immer auf einem Ausschuss begleitet, wie Forst und sonst sind nicht. Oder der Bosbach von der CDU. Ja, der heißt gar nicht Bosbach, sondern Bosbach. Trotzdem sagen Leute immer Herr Bosbach zu ihm. Und das, obwohl er fast täglich irgendwo eine Pressekonferenz abhält, auf der er seinen Senf zu jedem, aber auch zu jedem Thema dazu gibt. Nichts zu sagen, Bosbach fragen. Entschuldigung, Bosbach. Oder die Annette Wittmann-Krautz von der CDU. Weiß kein Mensch, wer das ist. Die vertritt den Wahlkreis zwischen Rangendingen und Stachzach. Weiß kein Mensch, wo das ist. Und die war mit sechs weiteren Mitgliedern des Gesundheitsausschusses auf Dienstreise in San Francisco. Jetzt weiß es heute auch kein Mensch, was sie da wollten. Was man allerdings weiß, ist, dass die Annette Wittmann-Krautz sich kurz vor der Reise den Fuß. Aber Dienst ist Dienst. In San Francisco. Deshalb ist die trotzdem mitgefahren. Und als wir in San Francisco angekommen sind und wollten zum Shoppen gehen, da war da kein Rollstuhl da. Ja, das gab aber Ärger. Und als das Ding schließlich da war, da rief der SPD-Mann Grüßgott: Wir brauchen einen Neger, der den Rollstuhl schiebt. Und wenn der das nicht gerufen hätte, da säß die Annette Wittmann-Krautz heute noch am Flughafen und keiner wird sich um sie kümmern, weil sie keiner kennt. Es ist doch mittlerweile schon so, dass sich die Politiker gar nicht mehr auf die Straße trauen. Was ist das für ein Elend, wenn irgendwo im Land mal wieder Wahlkampf ist? Früher, da standen die Kandidaten strahlend am Infostand und warfen mit beiden Händen die Kugel, Schreiber und Ranze, Fummel, tonnenweise unter die Leute. Heute scharen sich die letzten Mohikaner ängstlich unter ihren zusammengeklappten Sonnenschirmen, damit sie ja keiner sieht oder gar anspricht. Da heißt doch immer nur, ihr seid doch Volksvertreter. Jetzt macht doch mal das, was wir wollen, weil wir sind das Volk. Auch so ein Missverständnis, mein Herr. Das sagt ja schon der Name, Volksvertreter. Jetzt nehmen wir mal so einen Schnürsenkelvertreter. Der tut ja auch nicht das, was der Schnürsenkel will. Sondern der will den Schnürsenkel verkaufen. Aber damit muss ich richtig verstehen. Ich will jetzt hier nicht auch noch in die großen populistischen Wörter rühren, von denen alle Politiker sind selbstsüchtig abgehoben, Kamera geil, nein, ja. Die meisten Politikerinnen und Politiker sind eigentlich nur eins, nämlich völlig unbekannt. Jetzt sagen viele auch früher war alles besser. Da gab es noch Typen in der Politik, richtige Hackfressen, großartige Charakterdarsteller. Jetzt bin ich sie aber nur, weil einer der Hotelbadewanne ersäuft oder du weißt leider nicht rechtzeitig ziehen. Jetzt haben wir doch keinen Charakter. Gerade alle ist ein großer Haufen Scheiße gebaut. Soll denn das mit Typen gewesen sein, der Nazi Carstens oder Waffenhändler Strauß? Jetzt kommen Sie mir nicht mit Hans und Genscher. Die haben nach dem Wortbruch in der Politik doch erst mehrheitsfähig gemacht. Ah, Wortbruch, nicht die allerneueste Botschaftsvokabe. Hast gerade den Arm weg erwischt. Schau den weg. Den weg, den Körper kein Wort mehr. Hat einen Wortbruch begangen. Der hat im hessischen Wahlkampf, hat er nicht die Wahrheit gesagt. Ja, ich meine, was haben Sie denn erwartet? Wir haben doch schon etliche Wahlkämpfe mitgemacht. Sie gehen doch nicht zu Lidl und denken, Sie wären unbeobachtet. Der Wortbruch in unserer Gesellschaft wie der Kater zum Saufgelage. Die Rente ist sicher, die Karosserie rostet nie, die Telekom-Aktie ist eine sichere Geldanlage. Ehrlich wird am längsten, die Diät-Cola macht schlank, mit dem zweiten sieht man besser, Geld macht nicht glücklich, Antifaltencreme schützt vor Falten. Alles Lob und Ruhm. Da brauchen wir nur das Grundgesetz zur Hand zu nehmen. Da haben Sie doch die offizielle Anleitung zum allgemeinen Wortbruch schwarz auf weiß. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Oder vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ja, das erzählen Sie mal dem Robert Konatz. Sie wissen schon, diesen mutmaßlichen Terroristen, den Sie in Guantanamo haben versauern lassen. Kennen wir übrigens auch schon seit über 30 Jahren. Die mutmaßlichen Terroristen seit der Baader-Meinhof-Bande. Und das frühe Irak, da sehen wir heute die Al-Qaida. Und da gilt nach wie vor die goldene Regel, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen im Haus, da geht so ein Kalif von Köln aus. So wie Kaftan und Turban und Brille und Bart. Da geht so ein Schurke der islamistischen Art. Und statt, dass der Kerl da in Abschied verhaut, wurde ganz leicht in Ihrer Nachbarschaft. Doch Sie wissen genau, dieser Typ, der ist, in Wahrheit ein ganz übler Top-Terrorist. Und der hat irgendwo eine Bombe platziert, die in wenigen Stunden in der Stadt detoniert. Doch keiner weiß wo und keiner weiß wann. Und Sie sind wahrscheinlich der einzige Mann, der die Katastrophe noch verhindern kann. Bei allem, was recht ist, das machen Sie dann. Ein bisschen Folter, um den Kerl zu zwingen. Ein bisschen Folter machte da schon Sinn. Ein bisschen Folter könnte da was bringen. Ein bisschen Folter wäre da doch was drin. Ein bisschen Druck, ein bisschen Stopp. Ein bisschen Strom, ein bisschen Schock. Damit kriegt man auch die Hackbrocken klein. Und wenn's dabei ist, wie du willst, und wenn's die Arme auch verstößt, dann kann das so und wenn's die falsche Ehrlich sein. Oder nehmen wir mal Da kommt ein Entführer, entführt ihren Sohn und fordert als Lösegeld 1 Million. Was folgt ist besorgt und Kommandoaktion. Der gerne schnappt, was ihn ist gesucht. Bei dem hat er im Wald in dem Erdloch versteckt, wo er langsam verhungert und qualvoll verreckt. Und jetzt kommt dieses Schwein in gefangenen Schacht und da hockt es da rum und es schreit. Ja, es nützt doch die ganze Weile Hand, wenn der Kerl sich am Ende nicht beugt. Doch wir so das Schiff fest, den können wir nur machen. Da alle was recht ist. Was sagen Sie dann? Ein bisschen Folter, um den Kerl zu sehen. Ein bisschen Folter macht denn da schon Sinn. Ein bisschen Folter könnte da was bringen. Ein bisschen Folter wäre da wohl was drin. Ein bisschen Drogen, ein bisschen Stoff. Ein bisschen Strom, ein bisschen Stoff. Damit kriegt man auch die Antwort klein. Und wenn es der Wahrheit zu tun ist, und wenn es die Arme auch verschützt, dann kann das so grundsätzlich gar nicht mehr sein. Und wenn es der Wahrheit zu tun ist, und wenn es die Arme auch verschützt, dann kann das so grundsätzlich gar nicht mehr sein.
Das Gedicht ist gewidmet Wolfgang Schäuble und all denen, die mit ihm dem Datenwahn verfallen sind. All die Überwachungsfetischisten und Kontrollapparatschicks, all die Schnüffler, Spitzel und Denunzianten, die ihre von Misstrauen und Angst zerfressenen Rüssel in die Angelegenheiten anderer Leute stecken. Das Gedicht heißt, was geht euch das an? Wer wann warum mit wem verkehrt, von wo nach wo, wer wie oft fährt, wovon wer was und wie viel weiß, wer was wo kauft, zu welchem Preis, wohin wer wann und wie verreist und wie genau sein Passwort heißt, was und wie viel wer wo bestellt, wer was bezahlt, mit welchem Geld, warum wer wo auf welcher Liste steht, zu wem wer wie oft in den Beichtstuhl geht, an wen wer welche Mails verschickt, wie oft sich wer auf welche Seite klickt, woran wer wann wie oft erkrankt, wer was und wo und wie viel krank, wie hoch wer wo verschuldet ist, bis wann wer wo geduldet ist, seit wann warum und was wer wählt, zu welcher Preisverschicht erzählen, wie lange wer und was wer guckt, wie viel, wovon, wer, wie oft schluckt, kurzum, wer wo, mit wem, warum und wann, das geht euch einen Scheißdreck an. Ja, das ist Zeit, nicht? Was war das vor 30 Jahren? Ein Theater, als es um die Volkszählung ging. Ich selbst habe damals auf zahlreichen Versammlungen teilgenommen, auf denen besorgte Bürger zum Volkszählungsprogramm aufgerufen haben, wegen der Freiheit und der Privatsphäre und überhaupt. Und heute Online-Banking, Payback-Karten, alles da, alles klar. Kriegen Sie ganze Daten im Internet und sonst können Sie anschließend meist bieten verhökern. Sehen Sie direkt, aha, Single, arbeitslos, alleinerziehend, Konto bezogen, typischer Fall für Klassenlotterie. Oder? Nicht 20er Studiomitglied, Fitnessstudio-Mitglied, Geländewagenfahrer, anabole Steroide, Aufputschmittel aller Art. Wobei gerade Aufputschmittel ja zurzeit der Renner im Netz sind. Alles, was wir uns früher mühsam über illegale Kanäle besorgen, das kriegen Sie heute alles im Internet. Wir leben nun einmal in einer Höchstleistungsgesellschaft. Da gehören die diversen leistungsfördernden Substanzen zum täglich Brot. Mein letzter Wille, ein Aufbruchspiel. Außerdem geht es hier um das Überleben einer ganzen Branche, der Pharma-Branche. Seit Ulla Schmidt versucht, die Kosten im Gesundheitswesen nachhaltig zu dämpfen, man nennt sich halt der Pharma-Lobbyisten auch nur noch die Dämpfnudel. Seitdem leidet die Branche allerhöchste Not. Und deshalb beschäftigen die Pharmakonzerne Legionen von Wissenschaftlern, die Tag für Tag an neuen Medikamenten rumforschen. Medikamente, für die es teilweise noch gar keine Krankheiten gibt. Und deshalb müssen die gleich mit erfunden werden. Ob latente Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom bei Kindern, Tränenriese, Depressionen aufgrund posttraumatischer Menstruationshypotrophie bei Frauen oder erektile Dysfunktionen mit chronischen Weichteilen, Rheumatismus bei Männern. Wenn wir den gefälschten Statistiken der Pharma-Riesen glauben, dann müsste jeder von uns 20 Krankheiten haben. Und zwar gleichzeitig. Mensch, Sie sehen so gesund aus, waren damit schon beim Arzt. Jeder Gesunde ist ein Kranker, der es nur noch nicht weiß. Und deshalb geht es für die großen Schmarotzer des Gesundheitswesens darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie etwas haben, das sie bislang überhaupt nicht wussten, dass es überhaupt existiert. Weil ein Drittel des Umsatzes und ein Drittel des Personals darauf verwendet, neue Arzneimittel auf den Markt zu platzieren. Und die Methoden werden immer perfider. Beispiel. Sie schleppen sich mit Ihrer Arztgrippe zu Ihrem Hausarzt, kaum stehen Sie rechnend an der Anmeldung, bietet Ihnen Krebshilfe scheinheilig lächelnd ein Lutschbonbon an. Nehmen dann und an, gehen ins Wartezimmer, wo bereits eine größere Gruppe Patienten nichts ahnend Lutschbonbon lutschen, vor sich hindämmert. Dann passiert eine Stunde lang gar nichts, außer dass hin und wieder die Sprechstundenhilfe auftaucht, einen Blick in die lutschende Runde wirft und wortlos verschwindet. Bestens jetzt wissen Sie, dass Sie Teil eines illegalen Medikamentenversuchs sind. Und dass die Schlange von Arzthelferin nur nachschaut, ob Sie eventuell blau anlaufen. Und ich nehme an, Sie haben das Experiment überlegt. Sie werden selbst seine Heiligkeit dem Hausarzt vorgelassen. Der guckt Sie nur kurz an, schickt Sie erst eine Ganzkörperröntgen. Anschließend erkläre ich Ihnen, Sie hätten da ein paar faustdicke Peropasmetropolypenvertikel. Und Ihr müsst unbedingt weggelasert werden. Dann setzen Sie eine halbe Stunde vor der Brummen-Apparatur und stellen Ihre Krankenkasse 150 Euro in Rechnung. Bei der Apparatur handelt es sich allerdings in Wirklichkeit um eine als Lasergerät getarnte Kaffeemaschine. Nur deshalb brummt, um Ihnen zu suggerieren, zu lauten, was Sinnvolles zu sein. Auf diese plumpe Art und Weise hat eine Körpergemeinschaftspraxis die Gemeinschaft um mindestens 50.000 Euro jährlich erleichtert. Aber, wie gesagt, die Ärzte haben es auch wirklich nicht mehr leicht. Sie kommen noch zu nichts, nicht mal mehr zum Demonstrieren. Als Anfang des Jahres die Ärzte gegen die Gesundheitsreform demonstrieren wollten, da musste der Marburger Bund schon Demonstranten mieten. Bei www.irento.de. Das Sozialgesetz für Dienstleistungen aller Art, kriegen Sie alles, was der Mensch zu leben braucht, und zwar geliehen. Seit neuestem auch Demonstranten. Wenn ich jetzt das früher schon gegeben hätte. Das hätten wir Zeit gespart. Weil jedes Wochenende eine andere Demo und dauernd war persönliches Erscheinen Pflicht. Heute mietet sich der Marburger Bund ein paar Studenten, stellt sie in weißen Titel, fertig ist die Erstdemo. Sieht man mal, überlastet diese Ärzte doch sind. Viele von denen engagieren ja jetzt schon Ersatzleute für die eigene Praxis. Seitdem gehe ich gar nicht mehr selber zum Arzt. Ich gebe jetzt auch mal Studenten. Seitdem bin ich gern gesund. Das ist gut so. Denn wer zum Arzt geht, der ist krank. Und wer krank geht, der heutzutage krank ist, der heutzutage ein echtes Problem. Von wegen krank feiern. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Wenn Sie dann noch Kassenpatient sind, dann warten. Weil ich persönlich das Warten eigentlich das Schönste finde am Arztbesuch. Weil ich bin Zahnarzt. Also vorausgesetzt, man ergattert einen Sitzplatz und der behandelnde Arzt war so großzügig für seine Patienten, den Lesezirkel zu abonnieren. Sammlung von zerfledderten, mehrere Wochen alles illustrierten, mit die man normalerweise keinen müden Euro auf die Kiosktheke legen würde. All die bunten Gala-Blättchen, aus denen das ahnungslose Mitglied der Körperklasse erfährt, wie furchtbar sie zugeht in der sogenannten Upperclass. Wir haben zwar alle Zähne, die uns die Zahnmodelle Baukasten, aber ansonsten das pure Elend. Wie Tobias und mich nach Bett gedruckt, Olivier wird der Wildpinkel erwischt und Rosetta, Spoiler, Hassel, Rebecca, Angelina hat Depressionen, doch Brett macht, was er will. Sie hat große Pläne, er will nur Spaß. Cameron und Paul stecken in der Fliege. Cam hat Faltenpanik, Peach ist vor der Partypause. Und Leo traut und sein Omi werden seine Cindy feiert und flirtet. Marc, du starkst nur mit Sarah, macht ganz einfach Karaoke. Nicole und Joel streiten nur noch, er ist genervt von ihrer Papierpanik. Sie ist genervt von seiner Tattoosuche. Was macht Jessica? Jessica Thor und Justin gibt's den Hund. Das war ja. Das sind Probleme. Dagegen ist die bevorstehende Präparation der Tiefölschleimer durch alle Infantatligaturen, jetzt Implantationen, alioplastischen Materials zur Weichheit unserer Fütterung ein Klatsch. Da sind Sie ja alle froh, wie gut es Ihnen doch geht. Das Beste ist, Sie brauchen noch keine Betäubung mehr. Aber wir brauchen sowas gerade eh nicht mehr. Zumindest nicht intravenös. Kriegen Sie heute alles frei aus. Kein Industriezweig ist in den letzten 30 Jahren mehr expandiert wie die Betäubungsmittelindustrie. sag nur Brat, Fernsehen, Internet, sonst hier, Betäubung, Elektronik. Wenn man bedenkt, dass erst 1978 ARD und ZDF beschlossen haben, das Fernsehprogramm auch auf die Zeit vor 17 Uhr auszudehnen, wenn man dann sieht, was keine 30 Jahre später an medialem Müll produziert wird, dann weiß man, was Fortschritt bedeutet. Dann weiß ich nicht, was besser ist. Eine Zeit, in der es nichts gab, oder eine Zeit, in der es nichts gibt, was es nicht gibt. Es gibt Selbstmörder, die sich als Propheten verkleiden, sich anschließend selber die Gurke durchschneiden. Es gibt grüne Metzger, die ihren Anstand verlieren, für die Karriere mit den Schweinen umgehen. Es gibt Gottesmänner, zumeist die ganzen Wochen, die lassen die Kinder des Nachts zu sich kommen. Es gibt Trittbrettfahrer, die keinen Zug verpassen, Ranken, die just in time die Schiffe verlassen. Es gibt Menschen, die sind in ihr Auto verliebt. Es gibt einfach nichts. Nichts, was ich will. Es gibt brave Väter, die foltern im Keller die Söhne, verkaufen die Schreie, als Jungsklingel töten. Es gibt gute Mütter, ihre Töchter portionieren und den Beutel verpacken, im Kühlschrank einfrieren. Es gibt böse Onkels, die plötzlich bereuen, traurige Tanten, die alles verzeihen. Es gibt Omis und Opis, die verschlägt vegetieren, derweil ihre Enkel die Rente kassieren. Und all diese Menschen waren freundlich und beliebt. Es gibt, wie gesagt, nichts. Nichts, was es nicht gibt. Es gibt Pudelschiss, metallikbraunige Lendewagen, die in den Innenstädten Maßsaugen gehen. Es gibt literarisch sehr wertvolle Feuchtgebiete, da wohnen die Leute zur Untermiete. Es gibt Banken, da werden Milliarden verfeuert, sodass sie das drauf die Rate verteuert. Es gibt irgendwo immer noch kleine Oasen, die mit den goldenen Ärschen und Nasen. Heuschrecken, Züchter und Unkrautvernichter, Geschmacksgrenzklärer, Kanalbahnfänger, Wunderheiler, Placebo-Verteiler, ganz besonders schlaue, ganz besonders helle, und es gibt Ruido-Wetterfälle. Es gibt Glauben in die Rossen, es gibt Glauben in die Klossen, es gibt Teufelsaustreiber, Hungerlohnschreiber, es gibt grüne Buddhisten, braune Buddhisten, Selbsthilfegruppen und Unisex-Gruppen. Es gibt Schulen, da wird das Verlieren geübt. Es gibt einfach nichts. Nichts, was es nicht gibt. Es gibt keine Scham, es gibt kein Tabu, es gibt keinen Frieden. Es gibt keine Ruhe, es gibt keine Dauer, es gibt kein Belohnen, es gibt keine Trauer, es gibt kein Verschonen. Es gibt kein Pardon, es gibt keine Mitte, es gibt keinen Aufschub und keine Kredite. Es gibt kein Verlaufen, es gibt kein Vergeben und es gibt kein richtiges im falschen Leben. Es gibt Momente, da glaubt man im Schlaf zu versinken. Es gibt Momente, da möchte man sich sinnlos betrinken. Es gibt Momente, da erstickt man am eigenen Lachen. Und es gibt Momente, da sollte man nochmal eine Pause machen.